ARD Sounds.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Alle Folgen jederzeit nachzuhören in der ARD Sounds App. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und obwohl Anja nicht da ist, bin ich nicht alleine im Haus. Meine Kollegin Julia Kastein ist eingesprungen, steht fest an meiner Seite. Julia kennt ihr noch vom letzten Mal. Sie ist Redakteurin, Moderatorin bei MDR Aktuell, frühere Auslandskorrespondentin der ARD in Washington. Hallo Julia.
Hallo Malte.
Julia, wir wollen heute über Folgendes reden, denn wenn das so weitergeht, was wir jetzt gleich hören, dann steht in einem halben Jahr in Sachsen-Anhalt Historisches bevor.
So, nun sind es noch 5 Sekunden. Wir schalten um. Das ist die Prognose von Infratest DIMAP für die Bundestagswahl 2025. Die SPD sackt in den Keller. Historisch schlechtestes Ergebnis, 16%, die Verliererin der Wahl.
Und 18 Uhr, die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen. Die Grünen mit 31,5%, leichte Verluste. Die SPD 5,5%, halbiert und noch nicht ganz sicher, ob es reicht.
Schauen wir uns die Zahlen an. Danach sackt die SPD ab, 27%, 9 Punkte Verlust. Schlechtestes Ergebnis in der Landesgeschichte.
Das waren jetzt nur mal die Prognosen für die SPD bei der Bundestagswahl, bei der Landtagswahl Baden-Württemberg und anschließend bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Wie das ausgegangen ist, hat jeder mitbekommen. Die Quintessenz, die Sozialdemokratie kontinuierlich auf dem absteigenden Ast. Und geht der Verfall so weiter, dann wird es wohl immer wahrscheinlicher werden, dass die Sozialdemokraten erstmals seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr in einem deutschen Landesparlament vertreten sein könnten. In einem einzigen erst einmal. Nur zur Erinnerung, gut 7% hatte die SPD bei der letzten Landtagswahl in Sachsen, 6% am Gründungsort der SPD in Thüringen, 5,5% wie gehört in Baden-Württemberg und Anfang September wählt eben Sachsen-Anhalt. Und der Mann, der das verhindern soll, nämlich das Rausfallen aus dem Parlament, ist heute bei uns. Armin Willingmann, stellvertretender Ministerpräsident, Umwelt- und Wissenschaftsminister, SPD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt. Hallo Herr Willingmann.
Hallo Herr Pieper, hallo Frau Kastein.
Hallo, grüße Sie.
Herr Willingmann, mal am Anfang in einem Satz, wofür braucht es die SPD eigentlich noch?
Ja, ganz ohne Frage braucht es die SPD, denn
ja, aber warum?
Wahlergebnisse hin oder her und Prognosen. Selbstverständlich gibt es den sozialen Anspruch, gibt es die Themen, die wir setzen und das ausgleichende Moment, das man in einer Regierung benötigt. Und deshalb braucht selbstverständlich die SPD.
Sozialer Ausgleich, an Ausgleich insgesamt, verhindern, dass die AfD an die Regierung kommt. Das sind ja lauter so Punkte, aber das ist ja noch kein Grund, eine Partei zu wählen, Herr Willingmann. Gucken wir aber vielleicht erstmal, wie wir überhaupt in diesen Punkt gekommen sind mit der Sozialdemokratie. Was ist denn da schiefgelaufen in den vergangenen 20 Jahren?
Entschuldigung, aber ich hätte doch noch gar nicht gesagt, verhindern, dass die AfD an die Regierung kommt. Will das aber gerne nachher nochmal aufgreifen. Wir können es ja dann vielleicht getrennt machen.
Ich habe das schon antizipiert, dass das kommt.
Ja, das ist schön. Aber vielleicht wird zu viel antizipiert und wird zu viel Voyeurismus betrieben bei der ganzen Geschichte. Also, was wollen wir denn auf jeden Fall machen? Wir müssen als Sozialdemokratie uns natürlich mal fragen, oder das haben wir uns natürlich gefragt, woran liegt denn diese schwindende Akzeptanz? Und ganz ohne Frage in Umfragen, jedenfalls auch in den Ergebnissen der letzten Jahre, muss man ja deutlich sehen, dass viele Menschen offenbar den Eindruck haben, dass die Sozialdemokratie sich ihrer Themen nicht ideal angenommen hat. Wir haben möglicherweise den Blick für die Themen mancher Menschen tatsächlich verloren. Und das ist etwas, da darf man durchaus selbstkritisch drauf schauen. Aber das heißt ja nur, dass man bitte schön auch dann guckt, welche Wahlbedingungen herrschen denn jeweils vor Ort. Sie haben jetzt gerade Wahlen zitiert in völlig anderen Bundesländern im Bund, die zwar alle eine gewisse Tendenz haben, aber jede Wahl ist doch völlig unterschiedlich,
die Wahl. Aber ja. Insgesamt muss man ja schon konstatieren, dass die SPD in den vergangenen 20 Jahren rund einen ziemlichen Niedergang erlebt hat. Und eben nochmal die Frage, wie erklären Sie sich das denn? Wie kommt es denn, dass die SPD nicht mehr ankommt und die Leute das Gefühl haben, die SPD hat den Blick für ihre Themen verloren?
Aber Sie haben doch sicherlich auch bemerkt, dass wir in den letzten 20 Jahren auch das Aufkommen neuer Parteien haben. Auch auf einmal eine viel stärkere Diversifikation. Wir in Ostdeutschland haben noch die Besonderheit, dass es eine ganz geringe Parteienbindung gibt. Wenn Sie auf die einzelnen Ergebnisse mal schauen, dann stellen Sie fest, dass die Parteien der bürgerlichen Mitte insgesamt in Ostdeutschland verlieren. Die Mitbewerber, die mit denen wir zusammen regieren und mit denen wir auch weiter regieren wollen, die haben deutlich stärkere Verluste. Das muss man wenigstens dann sich auch anschauen, denn insoweit sind die Fragen an uns alle richtig gestellt.
Aber jetzt sitzen Sie hier und jetzt stellen wir Ihnen die Frage mit Bezug auf die SPD. Also ich höre Diversifikation, das ist sicher ein Element, dass sich die Parteienlandschaft verändert hat, aber das hat ja noch nichts damit zu tun, was die SPD jetzt möglicherweise auch falsch gemacht hat.
Ich habe es gerade gesagt, ich bin der Auffassung, dass wir tatsächlich den Eindruck vermitteln konnten, uns möglicherweise mit falschen Themen oder möglicherweise mit bestimmten Gruppen unserer Gesellschaft zu intensiv und mit anderen zu wenig zu beschäftigen. Man kann das ganz deutlich sagen. Natürlich ist der Eindruck entstanden, dass die Sozialdemokratie sich sehr stark den Transferempfängerinnen und Empfängern zuwendet. Das ist etwas, das uns zu Recht vorgehalten wird, wenn Sie heute an Werkstoren sind, wenn Sie tatsächlich mit Bürgern auf der Straße reden. Und ich tue das, lebe schließlich seit vielen, vielen Jahrzehnten hier. Ich habe die Auffassung, oder ich habe die mal, höre dort aller Orten, dass einem das an der SPD vor allen Dingen stört. Darüber hinaus gibt es aber, und auch da kommen wir nicht drum herum, das trifft dann eben alle Bürgerlichen, eine enorme Erwartungshaltung, dass sehr viele, sehr unterschiedliche Probleme der Menschen von Politik gelöst werden sollten. Und da wird vieles nicht eingelöst. Vielleicht wird auch manches überspannt.
Ich finde es interessant, dass Sie erwähnen, das Stichwort Transferleistungen und dass die SPD sich vielleicht zu sehr um die Sozialhilfeempfänger kümmert und nicht um diejenigen, die erstmal das Geld verdienen müssen, damit man Sozialhilfeempfänger gut unterstützen kann. Ist das sozusagen der Backlash der SPD und das Pendel zu sehr in die andere Richtung geschlagen nach der Agenda 2010, als es ja genau der andere Vorwurf war an die SPD, dass sie sich eben nicht genügend kümmert um diejenigen, die Sozialleistungen empfangen?
Es gibt eine berechtigte Kritik an der Arbeit der SPD, die liegt nämlich daran, dass wir mitunter mit unseren eigenen Maßnahmen und den Dingen, die durchaus im Interesse des Landes waren, etwas spröde umgehen und möglicherweise auch nur begrenzt identifizieren. Sie haben gerade die Agenda 2010 genannt, die ist ein schönes Beispiel dafür. Diese Agenda 2010 hat ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass Deutschland durch Krisenjahre hindurchgekommen ist. Für die Sozialdemokratie war es immer ein Problem, sich damit zu identifizieren und mit diesem Teil der Schröderschen Politik und auf der anderen Seite zu beklagen, was es eben für Veränderungen bei der Sozialhilfe gab. Ich glaube, da gibt es tatsächlich ein Umdenken. Inzwischen ist auch in der Sozialdemokratie sehr viel stärker anerkannt und erkannt, dass es wirtschaftliche Stärke braucht, um das zu erwirtschaften, was wir, und das ist dann unser Auftrag, was wir auch ein Stück weit verteilen, weil wir schon diejenigen sind, die auch bei den Schwächsten der Gesellschaft sein wollen.
Ich will mal einen der erfolgreichsten Wahlkämpfer in den Raum rufen, den Ostdeutschland zu bieten hat. Der Mann heißt Matthias Hay, hat seinen Wahlkreis in Gotha, er ist also Thüringer am Gründungsort der SPD. Der hat es fertiggebracht, bei mehreren Wahlen fast dreimal so viel Erststimmen zu bekommen wie die SPD an Zweitstimmen. Konkret 40% Erststimmen, 15% an Zweitstimmen, das muss man ja erstmal hinbekommen. Der hat den schönen Satz gesagt, nachdem er auch lange Jahre Fraktionsvorsitzender in Thüringen war: Die SPD hat sich in den letzten Jahren tot regiert im Land und im Bund. Hat er recht?
Naja, die Frage kann man tatsächlich stellen, aber gibt es das eigentlich Totregieren? Richtig ist, dass wir in den Konstellationen, die sich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland abgezeichnet haben, immer in Koalitionsregierungen eingebunden sind, gilt für andere auch, und dass diese Koalitionsregierungen selbstverständlich ein hohes Maß an Kompromissbereitschaft verlangen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum am rechten Rand gerne mit Kompromisslosigkeit geworben wird und mit der Tatsache, dass man doch so etwas gar nicht brauche. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von Koalitionsregierungen und von der Tatsache, dass man in leistungsfähigen Regierungen in der Lage sein muss, Interessen auszugleichen. Die eigenen Interessen, die eigene Programmatik stur durchzusetzen, ist möglicherweise reizvoll, aber es ist in bundesdeutschen Regierungen so gut wie nicht möglich.
Aber den Preis zahlt die SPD und selten die Union, ne? Hat man aber das Gefühl.
Aber ich hatte es gerade schon mal erwähnt. Finden wir nicht, dass auch die bürgerlichen Parteien der Mitte ebenfalls deutlich verlieren? Sie kommen von einem anderen Level. Das müssen wir in Sachsen-Anhalt und das müssen wir auch vor allen Dingen in Thüringen und Sachsen anerkennen. Da stehen die Mitbewerber oder vor allen Dingen die CDU im Ausgangspunkt deutlich besser. Aber sie verliert doch auch. Und offen gestanden mehr als wir.
Ja, aber der Kollege Schulze als Spitzenkandidat der CDU hat ja jetzt nicht das Problem, das Sie haben, dass Sie sich möglicherweise zum ersten Mal die 5%-Hürde von unten angucken könnten. Und Sie kommen, wenn ich an Reinhard Höppner denke, das ist auch erst 20 Jahre her, von Mitte 30% und sind jetzt irgendwo bei 5-10 angekommen, eher an der 5 als an der 10. Da ist die Ausgangslage ja eine ganz andere. Also Sie kämpfen ja um die Existenz im Gegensatz zu Sven Schulze.
Ja, das will ich doch auch gar nicht bestreiten. Und das betreiben Sie ja auch mit einem fast gesagt gewissen Voyeurismus, darauf zu schauen, wie eine Partei, der man zu Recht eine große Geschichte bescheinigen kann, und eine Partei, die auch in diesem Land mehr Stimmen hatte, zugegebenermaßen, ich wiederhole es, zu einer Zeit, als auch das Parteienspektrum ein anderes war. Reinhard Hübner ist 2002 aus dem Amt geschieden. Da war das Spektrum ein deutlich anderes.
Da gab es nur die AfD noch nicht.
Ja, und auch eine andere Verteilung und auch eine andere Verteilung der übrigen Parteien. Aber wie dem auch sei, entscheidend ist, natürlich kämpfen wir, aber ehrlich gesagt, wir müssen uns jetzt gar nicht daran aufhalten, dass es jetzt eine gewisse Lust darauf gibt zu sehen, ob das tatsächlich ein Endkampf ist. Ich will Ihnen deutlich sagen, ich halte das für sehr wahrscheinlich, nein, ich bin davon überzeugt, dass wir mit dieser 5%-Hürde gar kein Problem bekommen werden. Aber viel wichtiger ist, dass die Parteien der demokratischen Mitte es zusammen zu einem vernünftigen Ergebnis bringen.
Herr Willingmann, weil Sie uns jetzt hier Voyeurismus permanent unterstellen, das weiß ich natürlich weit von mir. Ja, aber es gibt ja auch Kollegen, die freimütig einräumen, dass die SPD Ihnen eigentlich sehr am Herzen liegt. Ich denke da an den Herausgeber der Zeit, Malte, du hattest da ja einen schönen Clip gefunden, ne,
ja, wo er... Ich würde jetzt einfach nochmal, man soll ja natürlich eigentlich Leute, die am Boden liegen, nicht nochmal nachtreten und Sterbende auch in Ruhe sterben lassen. Aber irgendwie, weil sie sagte, wir weiden uns dran, weiden wir uns noch ein bisschen weiter, weil die SPD ja seit 150 Jahren eine sehr wichtige Rolle in diesem Land gespielt hat, weil sie Karrieren ermöglicht hat, ja, weil sie durch ihre Politik Menschen aus den unteren Schichten überhaupt erstmal einen Aufstieg ermöglicht hat. Und auch wegen dieser nostalgischen Gefühle, da können Sie sich im Moment ja seit den Desastern in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ja eigentlich vor guten Ratschlägen kaum noch retten. Und einer davon ist eben das, was Julia schon anspricht, Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit. Der saß kürzlich mit geradezu entrücktem Blick beim Kollegen Matze Hilscher im Podcast Hotel Matze. Und da referierte Di Lorenzo eben, dass auch er aus einer ursozialdemokratischen Familie stammt.
Ausgerechnet dieser Partei, das Gefühl dafür abhandengekommen ist, was ihre Wählerschaft beschäftigt, was ihre Ängste sind, was ihre Aggressionen sind, was ihr Unverständnis ist, was ihre Verletzung des Gerechtigkeitsgefühls anbelangt. Wenn man da nicht fragen würde, bin ich vielleicht selber schuld an diesen unfassbaren Verlusten, die sie jetzt erleidet? Das ist doch diese Frage zu stellen in aller Ehrlichkeit und nicht nur als rhetorische Figur, ist doch die Voraussetzung für einen Neubeginn oder möglicherweise für die Rettung der Sozialdemokratie.
Jetzt werden Sie sagen, Herr Willingmann, das haben wir doch gemacht. Aber allein, dass der Eindruck entsteht, es ist wieder reflexhaft nur kurz nachgedacht worden und dann macht man weiter wie bisher. Wir reden jetzt einfach mal über Wirkung, dass man es gar nicht mehr glaubt, dass Sie sich ernsthaft fragen.
Aber jetzt frage ich Sie, wie kommt man aus so einem Dilemma raus, wenn jetzt sogar jeder Erklärungsversuch der SPD und auch des Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt sofort apostrophiert wird, als das wird ja doch nur so dahergesagt. Dann würde man ja in einer fatalistischen Grundstimmung sagen, dann lassen wir es sein. Und das kann ja nicht Ihr Ernst sein. Also Sie können doch nicht bei einer politischen Partei und bei einer Einrichtung, die der Willensbildung, auch der politischen Willensbildung in der Bevölkerung zur Willensbildung beitragen soll, da kann man doch nicht sagen, egal was die jetzt sagen, wir glauben sowieso niemandem mehr. Das ist meines Erachtens das Sprech der Rechten, das kann man so machen, aber meines Erachtens trifft das die Sache nicht. Ich möchte gern tatsächlich noch mal darauf hinaus, wir haben gesehen, dass wir an vielen Stellen diesen Blick möglicherweise verloren haben. Und deshalb finden wir ihn zurück. Und ich finde ihn jetzt nicht für die Bundespartei zurück. Ich bitte da sehr um Verständnis. Aber ich habe eine sehr verantwortungsvolle, sehr verpflichtende Aufgabe bis zum 6.9.26, womöglich darüber hinaus. Und die heißt, hier im Lande dafür zu sorgen, dass SPD sichtbar bleibt und dass klar ist, dass wir mit dem, was wir programmatisch vorhaben, auch bei den Wählern ankommen. Natürlich will ich dafür auch gewählt werden. Das ist wichtig. Dazu gehört tatsächlich unsere Erkenntnis zu sagen, ja, wir haben da möglicherweise auch wir den Fokus ein Stück weit verschoben in der Vergangenheit, auch um überzukompensieren, was mit der Einführung von Hartz IV geschehen ist. Aber das ist auch zu Ende. Das ist auf Bundesebene zu Ende. Ich sage nur Bertelsmann-Stiftungsrede von Lars Klingbeil. Und das ist auf jeden Fall auch hier bei uns im Lande zu Ende. Wir wissen schon, wo die Schwerpunkte sind, um beispielsweise wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, auch Sicherheit von Arbeitsplätzen in den Mittelpunkt zu rücken. Und das wollen wir tun.
Über Lars Klingbeil werden wir sicher gleich noch sprechen, aber ich finde, es ist ja auch auffällig, dass nicht nur die Sozialdemokratie in Deutschland ein Problem hat. Ich habe jetzt ein paar Jahre in den USA gelebt und auch bei den Demokraten dort hat man das Gefühl, ihnen ist ihr Markenkern irgendwie abhanden gekommen und sie wissen auch nicht so richtig, wie sie den wieder finden sollen und wo. Sehen Sie da Parallelen?
Ich sehe Parallelen darin, dass man in einer Zeit, in der auf einmal Interessenpolitik wieder en vogue wird und in der es nicht mehr entscheidend ist, den Interessenausgleich zu suchen, sondern seine Interessen durchzusetzen, also eine etwas stärker martialische Politikkultur in den Mittelpunkt rückt, dass da eine Sozialdemokratie, die auf diesen Interessenausgleich setzt, die beispielsweise auch, Herr Pieper hat es ja gerade gesagt, mit dem Ziel mal kam, Aufstieg durch Bildung, das ist ein Grundversprechen der SPD, dass eine Partei, die mit solchen Ansätzen kommt, im Moment vielleicht nicht ganz so sexy sein könnte wie die, die sagen, jetzt machen wir mal die Backen dick und das Kreuz breit und hauen drauf. Und dann sehen sie das in der Straße von Hormus, was dann passiert.
Und dann sind die Sozialdemokraten die besseren Menschen und kriegen dann eben Haue, oder wie?
Nein, ich weiß nicht, ob wir die besseren Menschen sind, aber es muss eine Partei geben, die um den Ausgleich bemüht ist. Nur zu sagen, kompromisslos will ich dieses oder jenes und dann ist mir egal, was da passiert, das ist in der Tat eine Umkehrung übrigens auch meiner ganz persönlichen Vorstellung von Politik. Ich halte Kompromiss nicht für schädlich.
Bleiben wir doch vielleicht gerade mal kurz persönlich, Herr Willingmann, warum sind Sie denn eigentlich wann in die SPD eingetreten?
Das war im Ende der 2000er Jahre, weil ich seinerzeit in den Stadtrat von Wernigerode gewählt werden wollte, war gefragt worden, es wäre doch hilfreich, dies zu tun und weil ich es gerne mit einem klaren Bekenntnis ablegen wollte, denn ich weiß, auch schon damals war es besonders reizvoll, als Parteiloser mit dabei zu sein, aber ich glaube, dass es schon wichtig ist zu erkennen, welche Partei entspricht im Wesentlichen den Überlegungen und Vorstellungen, die ich von Politik habe. Und genau der bin ich beigetreten. Die hatte ich mir vorher ausgesucht und das war die SPD.
Und das war alternativlos für Sie? Also die SPD war völlig klar?
Also es gab jedenfalls die größte Schnittmenge. Und so rational findet so ein Prozess ja häufig statt. Bei mir jedenfalls einmal über Themen, sicherlich auch über Persönlichkeiten, die mich in der Vergangenheit beeindruckt haben. Oder solche, deren politischen Auffassungen ich teile.
Werfen wir doch an dieser Stelle mal einen Blick auf Ihre Biografie. Wir haben vor 2 Jahren schon mal sehr ausführlich darüber gesprochen. Sie sind nämlich 1963 in Dienstlaken am Niederrhein geboren, sind dann in den Wendewirren in Rostock irgendwie in das spätere Beitrittsgebiet geraten, haben dann dort nicht nur ihre Frau kennengelernt, sondern auch ihren beruflichen Lebensweg begonnen, sind 1999 dann als Rektor an die Hochschule Harz nach Wernigerode gewechselt und leben seitdem in Sachsen-Anhalt. Und wir haben uns damals unterhalten, wie lange kann man eigentlich noch hinterhergetragen werden, dass man Wessi ist, wenn man eigentlich mehr als die Hälfte seines Lebens schon im Osten lebt. Das aber nur an der Stelle am Rande. Aber weil Sie eben darauf abgehoben haben, wir versuchen doch immer zu erklären und so weiter und so fort. Aber wenn wiederum die Hälfte der Wähler in Rheinland-Pfalz zum Beispiel gesagt haben, die SPD regiert so lange, dass sie nicht mehr zwischen den Interessen des Landes und der Partei unterscheidet. Da können wir weitermachen. Verhindert, dass unser Land mit großen Reformen vorankommt, ebenfalls die Hälfte. So geht es ja dann im Grunde genommen weiter. Und ich höre, seit ich beruflich aktiv bin, das ist jetzt ungefähr seit 25 Jahren, immer, wir müssen unsere Politik besser erklären.
Nein.
Doch, das vielleicht nicht von Ihnen persönlich, aber das kommt dann jedes Mal, wenn es weiter nach unten geht. Wir müssen besser erklären, wofür wir eigentlich stehen und so weiter und so fort. Nochmal, warum funktioniert es nicht? Weil die Kernidee, über die wir gerade gesprochen haben, das Aufstiegsversprechen, was immer der Markenkern der SPD gewesen ist, so nicht mehr funktioniert heute?
Aber nach wie vor halte ich es für ausgesprochen attraktiv und für wichtig, dass wir dieses Aufstiegsversprechen weiterhin hochhalten. Und es ist auch nach wie vor etwas, mit dem man am meisten im Leben erreichen kann. Aufstieg durch Bildung ist meines Erachtens der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit und für einen glücklichen Verlauf des eigenen Berufs und vielleicht auch des Privatlebens. Sie haben jetzt einen ganzen Strauß von Themen aufgerufen. Also zunächst mal die Geschichte mit meiner Herkunft, die ist, glaube ich, inzwischen wirklich völlig uninteressant, weil die meisten Menschen, die mich seit 91 in Rostock und seit 99 in Sachsen-Anhalt erlebt haben, diese Unterscheidung nicht mehr machen. Das ist auch gut so. Dieses Land kann nur zusammenwachsen, indem wir sehen, dass rund 20% der Menschen nicht Ureinwohner des jeweiligen Landstrichs sind. Und das ist auch gut so, dass sich das ordentlich durchmischt, in meinem Fall mit der glücklichen Situation, dass meine Frau gebürtige Mecklenburgerin ist. Das ist der eine Aspekt. Der zweite ist jetzt, halten Sie mir vor, dass möglicherweise die SPD immer wieder versucht, Dinge zu erklären, warum sie nicht gewählt wurde. Das habe ich aber doch gar nicht getan, sondern ich habe Ihnen doch jetzt nur versucht zu erklären, wie wir sagen, dass es notwendig und hilfreich ist, wenn die SPD an der nächsten Regierung beteiligt wird, dass sie in diesen Landtag einzieht, weil sie eben für diese Kompromissfähigkeit steht und weil sie natürlich für den Interessenausgleich steht. Und dabei spielen wir nun mal die soziale Karte. In einer Zeit, in der andere Parteien meinen, Klientelpolitik machen zu müssen oder interessengeleitet Politik zu betreiben, kommen wir und sind um den Ausgleich bedacht.
Also ist das Argument, wählt uns, damit wir in die Landesregierung kommen, ein Korrektiv zur CDU sind, damit sich jemand ums Soziale kümmert?
Das tut ohne Frage der CDU gut. Es tut auch anderen Koalitionspartnern gut. Aber ganz richtig ist, wir brauchen eine Partei, eine Kraft in dieser Landesregierung, die das Soziale, die den Fortschritt mit in den Mittelpunkt rückt, die sehr klar setzt. Ich darf das hier als langjähriger Wissenschaftsminister darauf setzen, welchen Stellenwert bei uns die Wissenschaftseinrichtungen haben für die kulturelle, für die gesellschaftliche Entwicklung, aber natürlich auch für die wirtschaftliche. Ja, wählt uns, weil wir die Kraft sind, die an dieser Stelle tatsächlich ein wertvolles Korrektiv sind. Und wenn Sie die Geschichte der Bundesrepublik sich mal anschauen, dann sind Alleinregierungen die absolute Ausnahme, die absolute Ausnahme. Und ich halte weiter daran fest, die Fähigkeit zum Konsens ist eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt politisch tätig zu sein.
Also Sie würden sagen, wenn die SPD jetzt in den vergangenen Jahren nicht wenigstens beteiligt gewesen wäre, sowohl im Bund als eben auch in Sachsen-Anhalt, dann sähe es im Bildungswesen noch schlechter aus, beispielsweise Stichwort Aufstieg durch Bildung? Weil richtig gut ist es ja nicht. Ne? Man kann ja sagen, da ist ja noch jede Menge Luft nach oben.
Ja, machen wir es konkret. An welcher Stelle? Jetzt, weil das ist ja auch so eine Plattitüde, die immer wieder kommt, so richtig gut ist es ja nicht. Naja. Nein, natürlich nicht. Natürlich ist nicht alles perfekt. Mhm. Natürlich haben Sie Parteien, die Ihnen da alles Mögliche versprechen. Das beginnt mit 70% Rente und geht runter in irgendwie, wir werden schon irgendwann wieder genug Kinder bekommen, damit die Arbeitsplätze alle besetzt werden. Aber das ist doch Unfug.
Naja, wir können es ja noch ein bisschen konkreter machen. Ich habe jetzt die letzte PISA-Studie nicht genau parat, Sie vielleicht auch nicht, aber soweit ich mich erinnern kann, war der Tenor, dass es eigentlich die Werte eher wieder nach unten gehen, ja, statt nach oben. Also das ist ja ein Barometer, an dem man das vielleicht festmachen kann, wie das aussieht mit der Bildung.
Das ist richtig. Das ist richtig. Und da muss man was dran tun. Völlig klar. Völlig klar. Da müssen Sie dafür sorgen, dass Sie vernünftige Lehrerversorgung haben. Da müssen Sie dafür sorgen, dass die Schulen erhalten bleiben. Für uns in einem Flächenland wichtig, dass Sie das auch hinreichend im ländlichen Raum hinkriegen. Denn sonst haben Sie die Unzufriedenheit der Menschen zum Greifen, weil denen, nachdem der Supermarkt weg ist oder der Konsum, und nachdem die Kita geschlossen wurde, dann möglicherweise auch die Schule geschlossen werden soll. Das sind ja alles Punkte, die nicht unwichtig sind. Und da brauchen Sie tatsächlich einen Blick für die Bedürfnisse der Menschen vor Ort. Klar.
Ich würde jetzt doch langsam mal den blauen Elefanten in den Raum führen. Vor ein paar Wochen saß der auf dem Stuhl, auf dem Sie jetzt sitzen, nämlich Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat. Wer sich das Ganze nochmal anhören will, kann es in der ARD Sounds App machen. Und wir haben in der letzten Zeit immer wieder Wahlen erlebt, wo auch Ihre Partei sich so positioniert hat, wählt uns als Bollwerk gegen die AfD und damit, Sie haben es so ähnlich auch schon gesagt, die CDU noch einen Koalitionspartner als Korrektiv hat. Wir haben vor ein paar Wochen hier im Wahlkreis Ost mit einem der erfolgreichsten deutschen Wahlkampagnenmacher gesprochen, mit Frank Staus, der Ihrer Partei auch verbunden ist, Mitglied ist und sehr viele erfolgreiche Wahlkämpfe für die SPD gemacht hat, und der warnt ausdrücklich vor so einer Strategie.
Ja, das ist ein taktisches Argument, das ist ja nicht falsch, ne? Und es ist auch, aber es gibt keinen, den Wählerinnen und Wählern keinen Grund, mal im einen Satz zu sagen, warum muss ich denn dafür SPD wählen? Weil, wie gesagt, dafür gibt's dann auch noch, da wo sie noch vorhanden sind, die Grünen oder von mir aus auch die CDU. Das gilt für mich für die kleinen Parteien, das gilt für mich aber auch für die großen Parteien. Das gilt für mich auch für die CDU in den betreffenden Ländern, dass sich viel zu wenig argumentiert, warum man sie wählen soll und warum es gut für die Wählerinnen und Wähler persönlich ist, warum man sie wählen soll.
Also wie weit muss man sich an der AfD abarbeiten oder inwiefern kann man einfach auf sich selber referieren in einem Wahlkampf?
Also der Befund ist völlig richtig, dass es niemals ausreichen könnte zu sagen, wählt uns, um das andere zu verhindern. Das wäre mir auch viel zu wenig als Anspruch. Aber der wird ja auch von uns gar nicht so vertreten. Richtig ist, dass die AfD nicht an die Regierung gehört. Schon mangels Erfahrung, schon mit Blick auf das 156-seitige sogenannte Regierungsprogramm, da wird sehr, sehr deutlich, wie sehr sich unsere Gesellschaft, unser Land verändern würde. Das ist eine politische Auseinandersetzung, die muss man ganz klar führen, aber wir führen sie natürlich inhaltlich. Und es ist klar, wir wollen als SPD gewählt werden, weil, ich sage es nochmal, wir den Alltag der Menschen im Blick haben. Das sind beispielsweise Lebenshaltungskosten oder sichere Arbeitsplätze. Das sind natürlich auch Fragen der Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, und ich sage es immer für meinen Bereich, Hochwasserschutz und vieles andere mehr. Es gibt Gründe, warum man die SPD
wählen kann. Sagen Sie doch mal drei. Ich habe Ulrich Siegmund gefragt, nennen Sie mir drei Punkte, die sich relativ zügig ändern, wenn Sie regieren. Was ändert sich, wenn Sie weiter regieren?
Also wir werden in jedem Fall dafür sorgen, dass in diesem Land die Versorgung mit Krankenhäusern, mit Gesundheitseinrichtungen stabil bleibt und wir dafür sorgen, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird. Wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir das Thema Lehrerbildung, um das es ja bei uns sehr, sehr häufig geht, nicht mehr mit flächendeckend, wir müssen noch ein paar Studienplätze mehr anbieten, sondern mit einer sehr gezielten Kampagne fürs duale Studium aufbauen werden. Wir werden dafür sorgen, dass in diesem Land ganz klare Investitionsbedingungen bestehen, auch für das Ansiedeln weiterer kleiner und mittelständischer Unternehmen. Wir sehen im Moment mit den Schwierigkeiten großer Industrieunternehmen, wie wichtig es ist, dass wir zusätzliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben. Also da gibt es, ich könnte das jetzt beliebig fortsetzen, da gibt es ein paar Gründe mehr noch. Und entscheidend ist aber einfach, wir sind tatsächlich die Partei, die die Menschen in ihrer Lebenssituation im Moment, das private Leben wird teurer, in ihrer Arbeitsplatzsituation, man bekommt wieder Angst um den Arbeitsplatz und mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung im Lande voll im Blick hat.
Aber Sie haben es beim letzten Mal ja schon miterlebt, auch wenn Sie damals nicht der Spitzenkandidat waren, 2021. Es wird doch in den letzten, Staus sagt auch, Menschen beschäftigen sich 4 bis 6 Wochen vor der Landtagswahl überhaupt mit der Landespolitik. Also alle Umfragen, die wir jetzt haben, können wir eigentlich getrost in den Leitsordner abheften und da haben wir gesehen. Aber nichtsdestotrotz wird es ja in den letzten Wochen, da muss man ja kein Prophet dafür sein, das hat man in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland, zuletzt in Baden-Württemberg ja gesehen, wird es um er oder ihn gehen, es wird um Sven Schulze und Ulrich Siegmund gehen, es wird darum gehen, ob die AfD stärkste Kraft wird, es wird darum gehen, ob die AfD sogar eine absolute Mehrheit der Mandate bekommt. Das wird sich ja zuspitzen. Also alles andere würde ja alle anderen Wahlkämpfe der letzten Monate auf den Kopf stellen. Oder sagen Sie, ist für uns gar kein Problem, wir tauchen unten durch.
Also ich gehe doch davon aus, dass wir drei, die wir jetzt hier miteinander reden, in der Lage sind, diese Wahlen differenziert zu betrachten. Natürlich
sieht
ich hatte bislang durchaus den Optimismus und nehmen Sie ihn mir doch nicht. Die Sonne scheint draußen und die Vögel zwitschern, dieses Sonne lacht, das hat die SPD gemacht, könnte man ja fast sagen. Aber ich will es, nur weil Sie es immer wieder jetzt herbeizugehen. In Baden-Württemberg standen zwei Kandidaten zur Wahl, bei denen völlig klar war, dass sie der demokratischen Mitte angehören und egal wie rum gewählt wird, die beiden werden nachher miteinander koalieren und damit ist die demokratische Mitte stabil in der Regierungsverantwortung. In Rheinland-Pfalz exakt dasselbe Modell. An keiner dieser beiden Wahlen war die AfD auch nur ansatzweise in der Nähe einer absoluten Mehrheit. Hier bei uns in Sachsen-Anhalt ist diese Zuspitzung ein anderes. Es ist die Zuspitzung zwischen einer Partei, die tatsächlich grundstürzend und meines Erachtens an vielen Stellen haarscharf an unserer Verfassung vorbei, versucht Politik zu machen und einem Spitzenkandidaten der CDU, der ohne Frage für die demokratische Mitte steht. Das ist eine andere Wahl. Dieser Spitzenkandidat der demokratischen Mitte, der diesen Zweikampf, von dem Sie gerade sprechen, zu führen hat, wird es alleine nicht schaffen. Wir reden nicht über die Frage, ob die CDU alleine eine Mehrheit hier herbeiführen kann, sondern wir reden einfach über die Situation, dass auch nach einer solchen Wahl die CDU auf Partner angewiesen sein wird. Und das ist auch sinnvoll so. Sachsen-Anhalt hat gute Erfahrungen mit Koalitionsregierungen gemacht, übrigens andere Länder auch. Reden wir es nicht herbei, in diesem Land gab es noch keine Alleinregierung.
Aber Einspruch, Euer Ernst, wir müssen doch gar nicht so weit weggehen, also in den Westen. Reicht doch, wenn wir nach Brandenburg gehen. In dem Fall war das Beispiel Dietmar Woidke, SPD, gegen den Kandidaten der AfD, mit dem Ergebnis, dass die CDU immer weiter nach hinten durchgereicht worden ist, Grüne und Linke aus dem Parlament geflogen sind und dann diese merkwürdige Wackelkonstruktion mit dem BSW gewählt werden musste. Also da fokussierte es sich komplett auf die beiden Spitzenkandidaten. Herr Woidke ging, je näher der Wahltag kam, immer weiter nach vorne durch, weil er eben der Kandidat, wie Sie sagen würde, der demokratischen Mitte war. Das Gleiche ist ja eben mit Sven Schulze auch zu erwarten. Wir hatten das in anderen ostdeutschen Ländern auch. Wie wollen Sie bei einem Image, was für die SPD, da sind wir uns ja einig, im Moment nicht das Beste ist, erkennbar bleiben?
Ja, also zwei Dinge. Zum einen, ich muss es nochmal wiederholen, weil Sie gerade das Beispiel Brandenburg und Woidke genannt haben. Woidke ist ein schönes Beispiel dafür, dass es einer allein nicht schafft, aus der demokratischen Mitte heraus. Ja, aber diese Konstruktion mit BSW war völlig verunglückt. Er ist jetzt mit der CDU zusammen.
Aber jetzt sind wir wieder bei dem Beispiel, was Staus gerade gesagt hat, nicht nur darauf referieren,
aber dass man mitregiert. Aber Sie haben mich doch jetzt danach gefragt. Ich bin doch jetzt bitte ich doch mal ich will es mal, nennen wir es mal einen fairen Diskussionsumgang. Ich will ja gar nicht von Seriosität reden. Aber Sie können mir doch nicht jedes Mal, wenn Sie mich nach etwas fragen, sagen, aber wenn Sie es da so beantworten, dann überzeugt mich das gerade nicht. weil ich doch der Ansicht bin, dass das alles nicht stimmt.
Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Aspekt kommen, den Sie vorhin abgeräumt haben eigentlich schon, ne, mit der Herkunft und welche Rolle die noch spielt. Jetzt haben Sie es ja aber mit Konkurrenten zu tun, seitens der AfD und seitens der CDU, die eben aus Sachsen-Anhalt herkunftstechnisch kommen und die damit ja auch, ich sage jetzt mal, flapsig hausieren gehen. Ne? Das ist ja ein ganz zentrales Element ihrer Verkaufe. Da können Sie nicht mithalten. Sehen Sie das als Manko? Ist das ein Problem, wenn getümelt wird im Wahlkampf und Sie sind dann eben der überlegte, der eher intellektuelle Kandidat, der zwar viel Erfahrung hat, auch hier in Sachsen-Anhalt, aber eben nicht von hier kommt?
Ja, jetzt müssen Sie abwägen und in der Tat ist Wählen mitunter ein komplizierter Prozess. Also Sie müssen abwägen, was Ihnen wichtiger ist. Ich glaube, als der Herr Siegmund geboren wurde, habe ich angefangen zu arbeiten. Natürlich bringe ich Lebens- und Berufserfahrung ein. Und in Bezug auf die DDR habe ich wahrscheinlich schon allein durch die verwandtschaftliche Beziehung und die Schwiegerfamilie jedenfalls auch keinen schlechteren Stand als jemand, der nach der DDR geboren wurde. Aber ich will doch gar nicht auf so etwas rumreiten, sondern entscheidend ist, dass ein sehr unterschiedliches Angebot hier unterbreitet wird. Und ich habe bisher den Eindruck, dass wir genau diese Mixtur brauchen, übrigens auch in der demokratischen Mitte. Wir brauchen diese Mixtur aus Menschen mit größerer Erfahrung und solchen, die vor Kraft kaum gehen können und die Bäume ausreißen und die auch die nächsten 25 Jahre Politik machen wollen. Bei mir werden es sicherlich die nächsten 10 Jahre höchstens sein. Und völlig klar muss doch auch sein, dass dieses Angebot von uns nach außen gestellt wird. Natürlich ist es der älteste, aber es ist eben auch der reifste Spitzenkandidat. Es ist derjenige, der immerhin 10 Jahre Regierungserfahrung hat und auch das darf ich mal erwähnen an der Stelle, ein Leben vor der Politik. Ich bin in die Politik gegangen, als ich mich im beruflichen Leben bereits entwickelt hatte und das ohne jegliche Parteizugehörigkeit, respektive dadurch, dass die Partei dafür irgendwas verantwortlich war. Ich bin gekommen 2016 nach erheblichen Schwierigkeiten hier im Land in der Wissenschaftspolitik und dem Wunsch, dass man dort mal jemanden hinsetzt, der aus einer Hochschule herauskommt und aus dem Leitungsamt einer Hochschule und als Präsident der Rektorenkonferenz möglicherweise da was zu sagen hat. Und schauen Sie sich die Entwicklung im Wissenschaftsbetrieb an der letzten 10 Jahre. Die sind außerordentlich erfreulich. Man könnte auch so rum mal die Geschichte erzählen. Und deshalb, ich finde das mit dem Tümeln ja gar nicht schlimm. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn die Menschen sich auf die Schulter klopfen. Sie sollen aber eben auch die Unterschiede sehen. Ich glaube nicht, dass man mit 35 Jahren der richtige Kandidat ist, um ein Land zu führen als Ministerpräsident. Das ist in der Tat ein sehr, sehr anderes Angebot, was die SPD hier unterbreitet. Zugegebenermaßen eins mit sehr viel mehr Lebens- und Berufserfahrung.
Sie waren ja auch mal Wirtschaftsminister. Ne? Jetzt haben wir ja schon eben kurz, glaube ich, drüber geredet, über die Bedeutung der Chemieindustrie und wie wichtig das jetzt war, dass Domo Chemicals gerettet wurde. Das ist ja nun etwas, was sich vor allen Dingen eben der Spitzenkandidat der CDU und jetzige Ministerpräsident an die Fahnen heften kann, weil er vorher als Wirtschaftsminister und jetzt als Ministerpräsident eben so tun kann, als ob ihm das mehr oder weniger alleine geglückt wäre. Hätten Sie lieber dieses Ressort versuchen sollen zu behalten?
Das ist vergossene Milch. Das ist im Sommer 21 nach der Wahl seinerzeit so verteilt worden. Und ich bin jemand, der sehr ungern oder nicht sehr lange in den Rückspiegel schaut. Schauen wir nach vorn. Das, was wir aus dem Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt gemacht haben, ist aller Ehren wert. Und das, was ich in den fast 5 Jahren als Wirtschaftsminister gestalten durfte, ist es auch. Ansiedlungen wie UPM, also die große Bioraffinerie in Leuna, die übrigens ganz maßgeblich mit zu diesem Standort beiträgt, für den jetzt Domo gerettet wurde, das ist ja das Schlagwort, das war in meiner Zeit. Aber dieses Projekt, das jetzt gut gegangen ist und das vor allen Dingen darin bestand, dass mein Haus, nämlich das Umweltministerium, die Gefahrenabwehr nach der Domo-Pleite zu besorgen hatte und dafür gesorgt hat, dass es keine Gefahr für Leib und Leben gab und schon gar nicht auch für die Umwelt. Dieses ist erfolgreich gemeinsam gelungen. Ja, da kann der Ministerpräsident zu Recht auch seinen Teil bei reklamieren. Ich tue das auch, vielleicht tue ich es etwas leiser, aber ganz klar ist, das ist einer funktionierenden Landesregierung gelungen und nicht irgendwelchen Menschen, die von außen vom Spielfeldrand reinrufen.
Von Ihnen habe ich im Nachgang dann gelesen, dass Sie gewarnt haben, das hat ja auch sehr viel Geld gekostet und das darf jetzt nicht die Regel werden. Also ich paraphrasiere jetzt sehr vage, ich habe es nicht direkt vor mir.
Aber es ist völlig richtig.
Okay, ja, aber da kommt doch dann so ein bisschen rüber, jetzt spuckt er da auch noch in die Suppe.
Nein,
so
gar ich das jetzt nicht, nein, gar gelesen. Nicht, sondern das ist eben die Erfahrung eines Politikers, der doch schon ein paar Dinge mehr im Leben erlebt hat, weil er sagt, natürlich kann sowas auch immer wieder mal passieren. Und wenn wir jedes Mal als Land gefordert sind, in diesem Fall fast 80 Millionen Euro aufzubringen, um so eine Ersatzvornahme zu finanzieren, also sicherzustellen, dass uns eine Bude nicht um die Ohren fliegt, dann kann das nicht gut gehen. Und deshalb habe ich gesagt, und das ist auch politische Aufgabe, die weiß man, wenn man seit 10 Jahren im Bundesrat sitzt, wir müssen aktiv werden. Wir müssen auf Sicht eine Möglichkeit schaffen, beispielsweise durch Sicherheitsleistungen von solchen Unternehmen, die bei ihrer Abwicklung solche Probleme aufwerfen, dass wir durch diese Sicherheitsleistung jedenfalls etwas.
Was heißt das, Sicherheitsleistung?
Haben. Naja, sie brauchen ein Kapital, auf das sie zurückgreifen können, wenn ihnen auf einmal das Unternehmen sagt, wir hören auf. Mhm. Wir machen einfach nicht weiter. Und genau das war die Botschaft vom 26.12.2025 in Leuna. Und da standen auf einmal alle wie die Kinder beim Dreck und haben gesagt, ja, aber jetzt muss ja was geschehen. Und dann ist sehr beherzt vom Landesverwaltungsamt gesagt, wir brauchen eine Ersatzvornahme, dafür war mein Haus zuständig. Und die haben wir jetzt 3 Monate, wie ich finde, sehr, sehr ruhig und sehr vernünftig durchgeführt. Aber es war eben furchtbar teuer. Jeder Euro war zwingend, weil wir nur so verhindern konnten, dass das Unternehmen unkontrolliert abgeschaltet wird. Es ist gut, dass parallel eine Investorensuche erfolgreich beendet wurde und über 400 Arbeitsplätze gesichert werden konnten. Aber das ist ein Nebeneffekt des Ganzen. Ich will in Zukunft dafür sorgen, dass wir Unternehmen, die solche Investitionen tätigen, auch mit der Frage konfrontieren, wie könnt ihr dafür sorgen, dass, wenn euch das Geld ausgeht, der Staat nicht auf einmal auf den Kosten sitzen bleibt. Hm. Deshalb die Sicherheitsleistung, das muss etwas werden, was wir in mehr Branchen haben als beispielsweise nur bei Mülldeponien. Da verlangen wir das übrigens schon in der Wirtschaft und wir verlangen es übrigens bei jedem Windrad. Dort muss eine Sicherheitsleistung für den Rückbau hinterlegt werden. Also darüber mal nachdenken nach der Domo-Pleite, dass so etwas auch für chemische Industrie oder für solche Großinvestitionen passiert, halte ich nicht für falsch. Das muss dann aber bundesweit geschehen. Und deshalb müsste sich Sachsen-Anhalt an dieser Stelle einsetzen. Wir haben jetzt einen eigenen Erfahrungsschatz.
Da höre ich so einen gewissen Gleichklang mit Sven Schulze, aber auch mit Rainer Haseloff, der immer sagte, wenn man ihn auf die AfD angesprochen hat, ich greife zu meinem Telefon, habe die Nummern, wo ich in Berlin anrufen kann, weiß, wen ich da sprechen kann und die Leute gehen ans Telefon und wir können was lösen. Herr Siegmund mag zwar irgendwelche Nummern in sein Telefon tippen, aber erstens hat er die Nummer nicht, dass der Richtige rangeht und zweitens wird er nicht rangehen, wer der anruft. Ist das genau das Argument, wo Sie sagen, naja, das unterscheidet uns von denen?
Also uns unterscheidet eine gerüttelte Portion Erfahrung und zwar auch nicht nur im politischen Raum, sondern vielleicht auch allgemein, wie man Leben organisiert und wie man möglicherweise auch mit Unzulänglichkeiten umgeht. Schauen Sie, unser Gespräch läuft ja sehr stark über Unzulänglichkeit, über die Frage, warum ist die SPD nicht in der Lage, ihre Politik besser zu erklären oder warum haben sie nicht endlich 15%. Und ich will Ihnen ganz offen sagen, natürlich muss man, wenn man etwas reifer ist, auch erkennen, viele Dinge sind im Leben gelungen, aber eben nicht alles. Und warum ist das eigentlich nicht gelungen? Und wo war ich nicht kompromissfähig? Wo war ich nicht in der Lage, einen Interessenausgleich zu führen? Und ich glaube, es ist schon richtig, was Sven Schulze an dieser Stelle sagt. Ich habe da 5000 Telefonnummern, die spielen eine große Rolle. Ich weiß, ich habe jetzt meine Telefonnummernzahl nicht gezählt. Ich würde es auch nicht alleine darauf quantifizieren wollen. Aber Tatsache ist natürlich diese Vernetztheit und diese Vernetzung zwischen Bundes- und Landesebene, auch mit anderen Menschen außerhalb der Politik, ich fand die immer sehr wertvoll.
Warum ist es offenbar so vielen Leuten egal, wenn sie sich vorstellen können, die anderen zu wählen?
Ich glaube, dass den Leuten diese Frage sich so gar nicht stellt, weil sie gar nicht, die allermeisten gar nicht vor dieser verantwortlichen Entscheidung stehen, muss ich Domo retten oder nicht, sondern sie schauen da einfach mehr vom Spielfeld ran. Ich glaube, dass das den meisten Menschen viel wichtiger ist, dass möglicherweise etwas sich ändert, also dieses Bedürfnis nach Disruption, das, von dem man ja gelegentlich jetzt hört, ganz offenbar verfangen ja auch solche Thesen wie die beispielsweise, dass man bei einem Thema wie Zuwanderung einfach eine radikalisierte und völlig radikale Position vertritt und sagt, wir wollen die Menschen nicht hier haben und deshalb bieten wir eine Scheinlösung an. Wir sparen nämlich unglaublich viel Geld, wenn die nicht mehr da sind. Und dass das Unfug ist, das kann man ja widerlegen. Das kann man übrigens mit sehr vielen Positionen dieses Regierungsprogramms, dieses scheinbaren der AfD, das kann man ja widerlegen, aber man muss sich darauf einlassen, auf diese Diskussion. Man muss also bereit sein, über das, was dort niedergelegt ist, nicht nur zu reflektieren unter dem Gesichtspunkt, das ist undemokratisch, sondern vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, welche Folgen hätte das für mich?
Aber Sie sagen ja, Sie leben hier schon so lange. Können Sie erklären, woher dieser also woher dieser Frust kommt, dass man auf jeden Fall die berühmte Kettensäge haben will, um einfach alles mal kaputt zu sägen, weil so geht es ja nicht mehr weiter. Mhm. Aber der Wille offenbar ja gar nicht mal da ist, sich mal durchzuatmen und zu sagen, gucken wir uns das Problem doch mal an.
Aber Herr Bieber, nur damit wir jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, als ob der Goliath schon da wäre. Wir reden über eine Partei, die immerhin im Moment selbst in den günstigsten Prognosen von 60% der Menschen nicht gewählt wird. Und im Moment sind sie auch nicht mehr bei 40% in der Prognose, sondern glaube ich bei 38 oder 37. Wundert mich übrigens immer, dass sie nicht ihre eigene Umfrage von Infratest zitieren, sondern...
Die ist halt schon ein bisschen älter.
Ja, aber nur aber
kommt ja noch Sie durchaus rechnen können, wissen Sie doch, dass auch unter Umständen 41% reichen für eine absolute
Umso wichtiger ist es tatsächlich, dass auch Parteien, von denen Sie jetzt befürchten, dass sie möglicherweise zu Tode kommen, dass solche Parteien in diesem Parlament vertreten sind. Und dazu zählt die SPD, die man an dieser Stelle braucht, auch um zu verhindern, dass 41% reicht.
Dann reden wir doch mal ganz kurz über was Neues.
Genau.
Sie haben ja ganz am Anfang schon gesagt, Sie sind ein großer Freund von Koalitionsregierung. Jetzt will ich Sie mal nach Halle führen, zu Professor Christian Stecker. Der ist nicht nur in Halle geboren, sondern der wohnt auch in Halle. Im Hauptberuf pendelt er nach Darmstadt und ist Politikwissenschaftler an der Technischen Uni da. Der hat vor ein paar Wochen ein vielbeachtetes Buch inzwischen rausgebracht, in dem er die Frage stellt, ob die berühmte Brandmauer überhaupt noch trägt und ob nicht Minderheitsregierungen das Gebot der Stunde sein könnten als feste Koalition. Nimmt man wieder die berühmten Umfragen, könnte es ja passieren, dass in Ihrem Landtag nur noch CDU, Linkspartei, vielleicht Sie und auf der anderen Seite die AfD stehen, also alle gegen die AfD regieren müssten. Und hier im Podcast hat Stecker das vor ein paar Wochen so begründet, warum es Minderheitsregierungen braucht.
Die Parteien müssen für sich definieren, wo die Schmerzgrenzen bei einzelnen Themen sind. Und es ist auch ein Riesenvorteil, bei einem einzelnen Thema zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, als pauschal zu sagen, mit dieser AfD geht es niemals, weil dann kommt Ulrich Siegmund mit einem TikTok vom Magdeburger Landtag und erzählt, wie er gerade vorgeschlagen hat, dass wir mal Führerscheinzuschüsse für Lehrlinge verabschieden sollten, weil die sich den Führerschein nicht mehr leisten können. Und die Altparteien das aber niedergestimmt haben. Wie wollen sie das verargumentieren? Und das Problem kaufen sie sich ein über diese Koalitionsdemokratie. Wenn Sie sagen, wir haben hier angeboten, Migrationsrecht noch weiter zu verschärfen, was ehrlicherweise gar nicht mehr so einfach ist. Aber die AfD wollte Remigration und damit die Verfassung verletzen. Über diese Brücke konnten wir nicht gehen.
Gutes Beispiel.
Dann definiert die CDU in diesem Falle, und das hätte damals die SPD in der Zusammenarbeit mit der Linken gemacht, für jedes einzelne Thema, wo ihre rote Linie ist. Aber sie hört mit diesem pauschalen Ausgrenzen auf, weil am Ende des Tages müssen wir auch uns immer daran erinnern, was man zur AfD sagt, sagt man auch zu ihren Wählern. Wie man mit der AfD umgeht, so geht man auch mit ihren Wählern um. Ich kann nicht ohne riesige Bauchschmerzen pauschal 40% der Wählerinnen und Wähler im Osten ausschließen.
Ein geschätzter Kollege, aber viel zu pauschal. Viel zu pauschal, Sie schließen nicht die Wähler aus, wenn Sie sagen, dass dieses Programm, dieses Regierungsprogramm der AfD an so vielen Stellen teils gegen die Verfassung verstößt, teils einen solch durchgreifenden kulturellen Wandel bei uns herbeiführen würde, dass ich das nicht will und dass man sich dem auch abstrakt generell verweigern kann. Natürlich kann man theoretisch über die Frage nachdenken, dass es Mehrheiten in einzelnen Punkten mal geben kann und in anderen dann nicht. Aber die ganz große Frage ist ja immer, und das war ja die Idee hinter der Brandmauer, dahinter steckt ein so komplexes System eines undemokratischeren Sachsen-Anhalts oder eines undemokratischeren Deutschlands, dass man mit so etwas nicht zusammenarbeiten kann. Also im Grunde versucht auch eine Weimar-Erfahrung nutzbar zu machen, indem man eben sagt, damals gingen ebenfalls schon konservative Kräfte davon aus, dass man wohl nur wenig Zeit brauche, um den Nationalsozialismus in Regierungsverantwortung klein zu halten. Das ist nicht gelungen, wie die meisten Menschen wissen. Und deshalb muss man an dieser Stelle, glaube ich, respektieren, dass eine Brandmauer auch eine klare Aussage und Positionierung ist, um zu sagen, wir wehren da den Anfängen und wir fangen nicht mit einem Klein-Klein und hier arbeiten wir mal zusammen. Und jetzt kommt der praktische Politiker. Minderheitsregierungen sind sündhaft teuer. Und wir selbst haben im Magdeburger Modell von 1994 bis 2002, wir sprachen ja vorhin schon drüber, und über diese Erfahrung gemacht, dass Minderheitsregierungen ein ausgesprochen aufwendiges Verfahren erfordern und darüber hinaus Minderheitsregierungen eben mit jener Unsicherheit leben müssen, dass sie bei jedem Thema im Grunde von der Beliebigkeit eben dieses Gelingens eines solchen Projektes abhängen. Was ich dafür schwierig halte an dieser ganzen
Geschichte. Wieso ist das beliebig?
Naja, das eine Thema kriegen sie durch und das andere kriegen sie nicht durch. Sie können im Grunde ihren Wählerinnen und Wählern kein valides Angebot mehr machen, beziehungsweise sie machen sich natürlich erpressbar an dieser Stelle, weil sie sagen, wir haben keine koalitionäre Verbindung, die uns verpflichtet, miteinander vernünftig umzugehen, sondern wir müssen für jedes einzelne Thema die Zustimmung des anderen erkaufen. Und erkaufen kann dann tatsächlich ein fiskalisches sein, wenn man nämlich zu einem Kuhhandel kommt. Für dieses Projekt gibt es ein anderes. Kann aber auch an anderer Stelle eben sehr teuer sein, wenn Lieblingsprojekte einzelner Einrichtungen und einzelner Parteien bedient werden. Hm. Also Minderheitsregierung mag prima vista irgendwie etwas sein, was sexy ist. Aber die Bundesrepublik hat in der Vergangenheit mit Koalitionsregierung, das war ja der Grund, warum sich manchmal auch drei Parteien zusammengefunden haben, um sowas zu machen. Und im Ausland sind wir übrigens, Frau Kastlein, sind wir doch ganz andere Koalitionen gewohnt. Hm. Das ist meines Erachtens der sinnvollere Weg. Es finden sich Parteien zusammen, die eine gemeinsame Schnittmenge finden in einem Koalitionsvertrag und dann können sie auch die nächsten 4 Jahre gestalten. Minderheit ist eine äußerst unsichere Gestalt.
Und egal, ob das jetzt sexy ist oder nicht, aber die Realität, zumindest in Mitteldeutschland, sieht doch eigentlich schon so aus. Ne? Wir haben das schon im Prinzip in Thüringen und auch in Sachsen. Und in Sachsen-Anhalt könnte es ja ähnlich kommen, weil die CDU ja eben nicht nur eine Brandmauer zur AfD aufgestellt hat, sondern auch eine zur Linken. Wie soll denn das dann gehen? Aber also lassen wir mal beiseite, wo die SPD am Ende dieser Wahl steht.
Ja, das ist schön, denn damit beschäftigen wir uns ja schon die ganze Zeit. Aber ich kann Sie beruhigen, die SPD wird dort stehen, wo man sie auch in diesem Landtag noch sieht. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht die Frage beantworten, die Sie Sven Schulze sicherlich stellen werden, wie das denn mit der Brandmauer oder mit der Abgrenzung zur Linken aussieht. Da hat die SPD etwas leichter. Am Ende des Tages ist das dann tatsächlich zu entscheiden, wenn es zu einer solchen Konstellation kommt. Im Moment kämpfen die Parteien der demokratischen Mitte um eine eigene Mehrheit und ich kämpfe damit.
Der Effekt aber doch bei der ganzen Brandmauer-Geschichte ist, die AfD ist immer stärker geworden, aber sie ist nicht schwächer geworden. Ich weiß, jetzt werden Sie sagen, 2021 ist die AfD mal nach unten gegangen, aber im Trend ist sie immer weiter nach oben gegangen. Viele haben sich erschrocken, als sie dann in Westdeutschland jetzt auch bei einem Fünftel der Stimmen angekommen sind. Das heißt, so richtig scheint das ja nicht zu funktionieren mit der Brandmauer. Und es gibt ja andere Länder, in denen Minderheitsregierungen, Skandinavien, ist es vollkommen üblich. Ist ja nicht so, dass die finanziell zusammengebrochen sind in den letzten 40, 50 Jahren.
Also üblich würde ich jetzt auch nicht sagen. Es ist in anderen Ländern tatsächlich etwas leichter als bei uns. Und es gibt da auch eine höhere Akzeptanz.
Aber wir wollen uns doch modernisieren,
Neues ausprobieren. Dann muss man auch damit leben, dass solche Regierungskonstellationen möglicherweise sehr viel kürzer halten als die gewählte Amtszeit, die wir uns normalerweise vorstellen. Und jetzt darf ich mal als ehemaliger Wirtschaftsminister etwas sagen. Wenn es etwas gibt, was Gift ist für Wirtschaft, dann ist es Planungsunsicherheit und Unsicherheit von politischen Verhältnissen. Das ist bei einer Minderheitsregierung für eine wirtschaftliche Entwicklung ausgesprochen misslich. Sie können sich nicht darauf verlassen, ob Projekte umgesetzt werden, sondern sie können immer nur hoffen, dass dieser Konsens unter den Minderheitspartnern irgendwie doch noch zusammengekauft wird.
Also, aber haben Sie das Gefühl, dass in Sachsen und Thüringen alles gerade den Bach runtergeht, dadurch, dass die Konstellationen so schwierig sind, wie sie eben sind?
Ich sage nicht, dass es den Bach runtergeht, aber ich sage, dass wir am 6.9. darum kämpfen können, dass es nicht so ist, dass man mit 10 Stimmen Defizit arbeiten muss oder mit einem Patt wie in Thüringen. Wir kämpfen doch noch um was anderes. Ich muss doch jetzt nicht mir schönreden, dass das in anderen Ländern irgendwie auch funktioniert. Ich habe überhaupt nicht behauptet, dass es den Bach runtergeht. Sie benutzen die Terminologie eines politischen Gegners, der meint, dass alles hier den Bach runtergeht. Da bitte ich doch sehr um Seriosität. Ich habe nicht den Eindruck, dass allen Orten...
Ich habe einfach nur zusammengefasst, was Sie etwas ausführlicher dargelegt
haben. Ja, das darf ich. Das werden Sie einem gewesenen Hochschullehrer nachsehen, dass er versucht, im Gegensatz beispielsweise zur AfD, die Dinge doch etwas komplexer auch darzustellen und vielleicht auch zu wägen. Ich halte das nach wie vor für wichtig. Es ist ein Angebot, das mag ja nicht jeden Wähler interessieren. Aber schauen Sie mal, ich glaube, dass es da draußen immer noch sehr viele Menschen gibt, die es vernünftig finden, wenn man Politik auch seriös betreiben will. Und dafür stehe ich hier. Und wissen Sie, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Ich wundere mich da ganz richtig. Ich werde in letzter Zeit sehr häufig gefragt, wo denn eigentlich das Zusammenspiel mit dem Bund funktioniert und wie wir denn glauben, von der Berliner Entwicklung abzuhängen. Denn Sie haben jetzt das gerade völlig richtig gesagt, Herr Pieper.
Wären wir jetzt noch hingekommen.
Ich weiß nicht, ich schaue hier auf die Uhr und denke mir, oh, aber jetzt noch Zeit hat.
Jetzt führt der Hochschullehrer auch schon das Gespräch.
Ja. Hatten Sie mir nicht im Vorgespräch, jetzt werde ich ganz unfair, hatten Sie mir nicht im Vorgespräch gesagt, dass ich zum Zahnarzt wollte?
Naja, aber wir haben ja noch 6 Minuten, das ist noch viel Zeit.
Dann schauen wir, was wir in den 6 Minuten hinkriegen. Sie haben die Moderation.
Also, darf Lars Klingbeil hier Wahlkampf machen?
Großartig. So rum kenne ich die Frage nicht, darum brauchte ich, da musste ich mich einen Moment sammeln. Selbstverständlich ist Lars Klingbeil auch in Sachsen-Anhalt willkommen. Und
kurzer Einschub, warum ich das gefragt habe: Olaf Scholz durfte, obwohl er in Brandenburg wohnt, nicht in Brandenburg Wahlkampf machen, als er damals noch Kanzler war bei der Landtagswahl, weil Dietmar Woidke dachte, das geht dann richtig nach hinten, wenn der jetzt auch noch kommt.
Ja, aber da führt, wir sind am Anfang unseres Gesprächs, da führt jeder seinen eigenen Wahlkampf. Also Lars Klingbeil ist ohne Frage der Exponent für eine Entwicklung, insbesondere was das Sondervermögen betrifft und Zuweisungen auch hier an die ostdeutschen Bundesländer, auch an uns. Da kann man mit ihm ohne Frage hier auch Wahlkampf machen. Man muss auch deutlich machen, was sich die Bundesregierung da vorgenommen hat und was jetzt im Moment auf die Straße gebracht wurde. Bei uns sind es 60% der Mittel, die vom Bund kommen, die in die Kommunen direkt fließen. Also natürlich kann man auch mit Lars Klingbeil hier Wahlkampf machen, aber wir werden einen Wahlkampf sehr, sehr stark auf uns zurückgeworfen machen. Völlig klar, dass wir das mit unseren Kandidaten machen wollen. Wir haben 41, also neben mir noch 40 Wahlkreiskandidatinnen und Kandidaten. Und die sind übrigens hochmotiviert, war so mein Eindruck von unserem Parteitag.
Sie hatten ja vorhin die Bertelsmann-Stiftung-Rede von Herrn Klingbeil selber schon angesprochen. Und da hat er ja einige Vorschläge gemacht oder vielmehr auch geworben für Reformen und dass eben viele da auch was schlucken müssen. So hat er es nicht gesagt, aber das war es übersetzt. Das, was er da in den Ring geworfen hat, sind das wirklich die Dinge, mit denen Sie in Sachsen-Anhalt primär punkten können? Also wenn jetzt beispielsweise er da sagt, dass alle mehr arbeiten müssen, wenn in Sachsen-Anhalt ja doch eher die Sorge groß ist, werde ich meinen Arbeitsplatz überhaupt behalten? Ja? Also die Angst vor dem sozialen Abstieg ja doch einfach sehr verbreitet ist. Ist das wirklich ein Thema für die Leute, dass sie sagen, ah ja klar, ich arbeite mehr, wenn ich eigentlich nicht sicher bin, ob ich den Job habe, in dem ich noch länger arbeiten kann?
Nein. Jetzt müssen wir aber auch da natürlich behutsam sein. Der hat eine Rede gehalten mit sehr, sehr vielen Unterpunkten, in denen er gesagt hat, das und das kann er sich vorstellen. Dieses Mehrarbeiten ist ohne Frage ein Legato-Bogen, der über dem Ganzen stand. Also zu sagen, das ist etwas als generelle Aussage, die kann man auch nicht von der Hand weisen im Moment. Aber er sagt eben auch, wir müssen natürlich etwas tun, um unsere Wirtschaft zu stärken. Wir müssen mit den Energiepreisen runter. Wir müssen die Einnahmesituation des Staates verändern. Das wird Sie nicht wundern. Als Sozialdemokrat werden dann natürlich die stärkeren Schultern stärker belastet und die unteren und mittleren Einkommen stärker entlastet. Das alles steht auch in dieser Rede drin. Jetzt will ich doch nicht mit der Rede von Lars Klingbeil den Wahlkampf hier alleine bestreiten. Dazu haben wir genug eigene Themen. Aber wichtig ist doch, Sie haben doch anfangs gefragt, warum denn eigentlich die Menschen sich von der SPD abwenden. Möglicherweise, weil bislang Bundesvorsitzende bei uns nicht in der Lage waren, eine solche Rede zu halten und deutlich zu machen, wir stellen diese Dinge mal zur Disposition. Wir werfen sie in den Raum, um mit den Koalitionspartnern im Bund, also CDU und CSU, darüber zu reden. Und es ist doch bezeichnend, dass es nur wenige Stunden dauerte, bis Markus Söder das quasi alles vom Tisch gewischt hat mit dem Hinweis, was alles nicht gehe. Das genau zeigt nämlich, dass es keineswegs ein sehr singulärer Vorwurf an die SPD sein kann, Dinge nicht zu wollen oder zu verhindern. Der Erste, der sich diesem, wie ich finde, durchaus mutigen Vorschlägen von Klingbeil widersetzt hat, war der CSU-Vorsitzende. Und das fand ich jetzt keine sehr starke Leistung.
Also alles Tutti aus Berlin? Oder wie viel Optimierungsbedarf hat die Sozialdemokratische Partei aus Berlin?
Eine ganze Menge, aber es ist jetzt auch in den Raum gestellt. Und es ist auch richtig, dass das auch mit einem selbstkritischen Blick geschehen ist. Und ich sage Ihnen auch, das erleben Sie ja auch, wenn ich im Landtag dazu spreche oder wenn ich an anderer Stelle von Ihren Kolleginnen und Kollegen dazu befragt werde, dass es durchaus auch eine scharfe Abgrenzung zur Bundespolitik gibt. Natürlich halte ich die aktuelle Entwicklung beispielsweise im Zusammenhang mit der Steigerung der Lebenshaltungskosten und der sehr, sehr behutsamen Diskussionsweise, wie das in Berlin angegangen wird, für völlig falsch. Und das ist für uns auch nicht gut. Und ich kann nur dafür werben und immer wieder deutlich machen, und das mache ich auch mit lauter Stimme, dass wir an diese Themen wie Benzinpreise, wie Grundnahrungsmittelpreise ran müssen. Und das geht nicht mit Expertengruppen und auch nicht mit Taskforces, sondern das wird nur gehen, indem man tatsächlich beherzt etwa den Benzinpreis deckelt, die Übergewinnsteuer endlich einführt. Wir haben damit eine gute Erfahrung gemacht. Und indem man auch nochmal die Besteuerung der Grundnahrungsmittel im Blick hat. Das ist für Ostdeutschland wahrscheinlich wesentlich bedeutsamer als die Frage des Ehegattensplittings. Auch die taucht in der Klingbeil-Rede auf. Mhm.
Herr Willemann, ich will Sie jetzt gar nicht nach einer Zahl fragen, weil die geben Sie mir sowieso nicht für den 6. September. Aber wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen in diesem Studio, mit welcher Berufsbezeichnung stelle ich Sie dann vor? Wieder Hochschullehrer oder was machen Sie dann?
Also ich bin ziemlich sicher, dass ich zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Wahl, die wir jetzt haben, dem Parlament angehöre. So es nicht dazu gekommen ist, was bei Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten üblich ist, dass wenn sie in ein Ministeramt berufen werden, sie das parlamentarische Mandat zurückgeben. Das halte ich für eine sehr vernünftige Geschichte, hat sich bei uns auch bewährt. Da ich davon überzeugt bin, dass wir diesen Wahlkampf führen, um in den Landtag einzuziehen, und da ich auch davon überzeugt bin, dass wir dort erfolgreich sein werden, freue ich mich sehr, im nächsten Jahr mit Ihnen den politischen Dialog hier fortzusetzen.
Wie unwahrscheinlich ist, dass Ulrich Siegbund künftig alleine regiert?
Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Ich halte das für, um es ganz deutlich zu sagen, damit da überhaupt nichts falsch hängen bleibt, ich halte es für ausgeschlossen.
Armin Willingmann, Vizeministerpräsident, Minister für Wissenschaft, Energie und Umwelt, SPD-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Herzlichen Dank. Dank auch an Julia Kastein, die mit dabei war. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Deutschland liegt weltweit auf den letzten Plätzen beim schnellen Internet. Den Podcast Die Entscheidung erfahrt ihr auch warum. Das hängt nämlich ganz einfach mit einer Entscheidung Anfang der 80er Jahre zusammen. Bundeskanzler Helmut Kohl ließ in seiner ersten Amtszeit einen Masterplan der Vorgängerregierung, also von Helmut Schmidt, einfach in der Schublade verschwinden. Dieser Plan sah vor, Deutschland mit Glasfaser zu versorgen. Kohl und sein Postminister Christian Schwarz-Schilling setzten dagegen auf Kupferkabel. Jeder fragt sich mit dem Blick von heute, warum nur? Die Lösung hört ihr in Die Entscheidung, wie Kanzler Kohl das schnelle Internet ausbremste, in der ARD Sounds App. Den Link stellen wir euch in die Shownotes. Das war's mit Wahlkreis Ost. Auch uns gibt's in der ARD Sound App. Das nächste Mal in 14 Tagen. Und tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.